Pfingstmann, der Podcast.
Willkommen zu Folge 46 von Lucke und Hengstmann, dem Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Und heute haben wir mal wieder einiges vor. Und zunächst möchte ich natürlich mich selbst begrüßen, Tilman Lucke aus Berlin. Und meinen Partner, Freund und Kabarettisten Sebastian Hengstmann in Magdeburg. Hallo.
Hallo Tilman, grüß dich. Du Tilman, Wahnsinn, wir haben Feedback gekriegt. Allerdings nur intern, also quasi intern, aber mit der unglaublichen Erlaubnis, das vorzulesen. Und das führt uns vielleicht auch schon gleich in unser erstes Thema. Moment, hier. Und zwar schrieb ein gewisser Heiko H. aus M an der E. Ja, schrieb: Kannst du Tilman mal fragen, ob er schon ein feuchtes Höschen hat wegen der Generaldebatte heute? Und da habe ich zurückgeschrieben: Hat er, brauche ich nicht fragen. Lass uns doch kurz über die Generaldebatte reden.
Ja, also das nennt sich ja Generaldebatte, weil Generäle im Bundestag, nee, also weil...
Genau. Tilman, du solltest beruflich was mit Humor machen.
Genau. Also die erste Lesung des Haushalts, der wurde ja vor der Sommerpause vom Kabinett beschlossen. Dann ging es da so ein bisschen hin und her, gab ja ein bisschen Ärger auch über die, dass man sich nicht langweilt über die Sommerpause. Und jetzt genau. Erste Lesung und dann die berühmte zweite Lesung, die ja wichtiger ist mit der dritten, genau. Die dann aber keine Lesung, nur noch eine Schlussabstimmung ist. Im November oder Dezember. Ja, so ist das.
Das ist das mit den Gag-Worten, ne?
Ja, da werden wir uns dann auch wieder beobachtend draufstürzen. Das wird ja immer an einem Freitag sein, leider, sodass wir dann gar nicht so aktuell drauf eingehen können, aber es wird alles nachgereicht hier an dieser Stelle. Also wer diesen Podcast hört, ist im Grunde, kann sich von der Welt abmelden, kriegt alles Wichtige genau. Mit.
Hast du was verfolgt, ne? Erste Lesung, uninteressant, ne?
Ist uninteressant. Also es ist natürlich immer Regierungschef und Oppositionsführer. Das ist ein bisschen interessant. Gestern hat ja Scholz den sogenannten Deutschlandpakt vorgeschlagen. Und da habe ich schon wieder, das war doch erst neulich, als dass der auf 2070 verschoben wurde. Aber es war der Deutschlandtakt. Großer genau. Unterschied.
Ja, immerhin T oder ein P.
Genau, ne? Und der Deutschlandpakt, der wird dann wahrscheinlich auf 2090 verschoben, weil beides gleichzeitig wird man nicht machen können.
Ja gut, das weiß man nicht. Aber es ist ja schon...
Man weiß immer nicht, was hinter diesen Wörtern ist. Es ist wie Zeitenwende, jetzt kommt Deutschlandpakt. Und jetzt kann man davon ausgehen, dass Scholz in allen Interviews, in allen Reden der nächsten 3-4 Monate immer Deutschlandpakt sagen wird. Und keiner weiß, was er meint.
Ja, ist aber super. Ich finde das ja klasse, dass Scholz erfindet sowas ja, wie die Zeitenwende und Deutschlandpakt und Doppelwumms und so.
Eigentlich müsste mal Susanne Daubner einfach nur alle Wörter, die Olaf Scholz erfunden hat, nacheinander vorlesen. Das wäre voll der Hit im Internet.
Ja, da würde wieder ein Meme geben, so wie Cringe. nein, weil du ja deine Lieblingspolitikerin, das wissen wir ja alles, ja Franziska Giffey von der SPD. Und die hat ja auch immer große Sprachschöpfungen, die du so wahnsinnig toll findest, ne? Wie gute Kita-Gesetz ja. Und so. Und das ist ja für das von Scholz schon eine ganz andere Hausnummer, das muss man ja einfach sagen.
Ja, es ist halt noch ungefähr. Da weiß man nicht mal, ist das jetzt gut oder ist das schlecht oder worum geht's, sondern Deutschlandpakt, ja.
Es geht also, halt um nichts.
Und das hat ja in
es
der Vergangenheit immer sehr gut geklappt, wenn der Regierungschef dem Oppositionsführer einen Pakt angeboten hat. Also wozu, ja, ich meine, der soll doch eigentlich seine eigene Mehrheit haben. Es ist eigentlich überhaupt nicht vorgesehen, so ein Deutschlandpakt.
Das ist dieses typische Geschwafel, wo ich jetzt nicht weiß, dass das früher nicht, das weiß ich, ob das früher nicht da war, aber dass man immer sagt, ja, wir müssen hier und wir müssen das Richtige machen. Das ist so. Und wenn wir jetzt alle zusammenfassen, dann können wir alle zusammen das Richtige machen. Wo ich mir denke, nee Leute, das ist keine Politik. Du hast eine Meinung, du hast eine Meinung. Mhm. Und die Mehrheit setzt sich durch. Und beides hat Für und Wider. Beides hat Vor- und Nachteile. Das nennt sich Politik. Das ist Demokratie. Hört mit diesem Gesülze auf. Ja, jetzt muss man ganz kurz mal zur Generaldebatte. Die liebe Lisa Paus hat ja gefordert für die Kindergrundsicherung, wo ich heute wieder, weil sie ja Bürgergeld jetzt auch erhöht haben, bloß mal so. Das ist ja im Prinzip sowas Ähnliches wie Hartz IV für Kinder. Habe ich heute bloß wieder in der Zeitung gelesen. Ja, wenn sie das Bürgergeld jetzt auch noch erhöhen, dann lohnt sich das Aufstehen gar nicht mehr. Ja, die kriegen alles vorne und hinten reingeschoben und die kriegen hier Inflationsausgleich, kriegen die alles angepasst und wir arbeiten, da lohnt sich das Aufstehen gar nicht mehr. Wo ich immer denke, ja, dann bleib doch liegen. Dann kannst du auch keine Leserbriefe schreiben.
Ja, das stimmt. Also jeder hat sich ja dann selbst zu entscheiden. Und wer sich fürs Arbeiten entscheidet, sollte vielleicht nicht jeden Tag damit hadern.
Genau. Und offensichtlich scheint es ja doch Vorteile zu haben, arbeiten zu gehen. Also du verdienst wohl offensichtlich doch mehr Geld und selbst wenn nicht, scheint es ja Vorteile zu haben, arbeiten zu gehen.
Ja, also man kann schon über die Höhe reden oder auch über die Höhe, was ja immer kritisiert wird, auch dass Asylbewerber das Gleiche kriegen und das ist ja auch, könnte man so sagen, ein Lockeffekt. Und von dem Geld landet dann manches auf den Konten der heimischen Familien im Herkunftsland und so weiter. Das kann man alles kritisieren. Und dann heißt es wieder,
nee, also. Was du das jetzt ist auch das, möchtest. Und genau. Dann rufst du zur Montagsdemo auf.
Ja, also nicht ganz. Ich will mir nur ein bisschen die Demokratie zurückholen. Nein, also diese Höhe, dann wird immer gerichtlich gesagt, nein, das ist das absolute Existenzminimum. Ja, weil sich irgendwelche Wirtschaftswissenschaftler da halt ausgerechnet haben, was man zum Leben braucht, auf den Cent genau und drunter geht es dann nicht.
Und da finde ich ja geil, dass die Agentur für Arbeit trotzdem in der Lage ist, das Existenzminimum zu kürzen.
Ja, aber jetzt seit ein paar Jahren ja nur um 30%, nicht mehr alles.
Da trotzdem, ja also es ist doch das Existenzminimum, das kann man doch nicht kürzen.
Ja, rein logisch, physikalisch würde man sagen, dann ist es eben kein Existenzminimum. Und wenn ich schon kritisiert, so sehe ich das halt auch. Also diese, aber ich kann es jetzt auch nicht genau berechnen, was es sein sollte. Aber vor allem
die
Sanktionsmöglichkeit, das ist ja damals 2005 eingeführt worden, damit man eben nicht einfach so auf dem Sofa liegt und sagt so, ich melde mich jetzt ab. Und deswegen, irgendwann wird es auch noch so kommen, dann wird die Sanktionsmöglichkeit ganz abgeschafft. Also dann gibt es gar keine Kürzung.
Ja, aber ich sag mal so, dein Existenzminimum ist ja vermutlich auch ein ganz anderes als meins zum Beispiel. Ich meine, wenn ich das so richtig sehe, kommst du mit 12,80 Euro im Monat aus.
Man fragt sich jetzt, was daraus folgt. Kann jeder beim Amt zum Amt gehen und sagen, also ich brauche mindestens das und das und dann kriegt man es auch. Und ich kann mir vorstellen, also je weiter die identitäre Bewegung fortschreitet, dann ist es eine Diskriminierung, wenn man dem einen Menschen dann keine 12.000 Euro im Monat zugesteht, weil er sich dann nicht entfalten kann. Das ist ein Angriff auf seine Persönlichkeit. Also man kann davon ausgehen, dass es wie bei allen Sozialleistungen ist, es wird weiter ausgeweitet und es wird immer kaschiert mit Negativbeispielen. Ach nee, der Arme, der kann sich das nicht leisten und das nicht. Ja. Oder kann einfach nicht mit Geld umgehen. Das ist ja auch, kann man ja auch sagen, ist eine Krankheit, nicht mit Geld umgehen können, ja, braucht er natürlich mehr und so weiter.
Naja, die Frage ist ja halt, und das ist ja immer die Argumentation der Linken, dass und wir hatten hier im Osten die Sondersituation, das darf man bitte nicht vergessen, dass hier im Prinzip 50% der Bevölkerung in wirklich unverschuldete Arbeitslosigkeit abgerutscht sind und das halt irgendwie aufgefangen werden musste. Das waren halt die sogenannten Kosten der Einheit. Diese Zeiten sind vorbei. Definitiv. Und selbst wenn wir jetzt einen Wirtschaftsabschwung gerade haben und selbst wenn wir jetzt, ich glaube, dass die nächsten 20, 30 Jahre das Thema Arbeitslosigkeit keins mehr sein wird.
Genau, und
da zumindest nicht für uns Bio-Deutsche.
Genau, also diese unverschuldete Arbeitslosigkeit, die gibt es heute nur noch in Übergangsfällen und dafür gibt es ja dann, es gibt ja grundsätzlich immer das Arbeitslosengeld 1, dass man. Also wir würden es zwar nicht bekommen, weil wir selbstständig sind und nicht selbst für uns einzahlen, aber für Angestellte ist das schon mal,
für Schauspieler gibt es das ja zum Beispiel auch. Darum gucken ja ganz viele Schauspieler, dass die immer mal wieder irgendwie innerhalb eines Jahres irgendwo in ein Engagement kommen und selbst wenn es nur dümmt, damit sozusagen, ab dann zählt das ja wieder neu, das Jahr, wo sie sich arbeitslos melden können. Also es gibt es nicht nur für Angestellte.
Genau, aber
für also was ich damit sagen will, ich will jetzt nicht sagen, dass jeder, der Hartz IV hat, selber Schuld oder Bürgergeld, wie es jetzt heißt, selber Schuld hat, um Gottes Willen. Aber die große Welle, wo der Staat sich so groß da reinklinken muss, wo im Prinzip die Hälfte der Bevölkerung, gerade in der ehemaligen DDR, im Prinzip damit über Wasser gehalten wurde, dieses vorbei. Weil, so blöd wie das klingt, also es hieß ja damals immer schon, das war natürlich sehr polemisch, klar, gerade zu diesen Zeiten mit einer wirklich effektiven Arbeitslosigkeit Ende der 90er Jahre hier von 50%, wer arbeiten will, der findet eine. Aber heutzutage ist es definitiv so.
Ja.
Es ist immer eine Frage der Zumutbarkeit und natürlich die Frage, ob es überhaupt zumutbar ist, arbeiten zu gehen.
Noch, ich weiß nicht, ob wir noch auf diesem Stand sind, aber Ludwig Erhard würde sagen, ja. Naja, also jedenfalls diese ständige Ausweitung von Sozialleistungen und die ging es ja dann auch in der Sommerpause mit der Kindergrundsicherung. Und dann kam Lisa Paus und sagte, Mensch, ich bin ja jetzt hier die zweite Ministerin auf diesem Posten in dieser Wahlperiode. Das heißt, ich bin relativ sicher, man kann mich nicht zum zweiten Mal rausschmeißen sozusagen. Ich blockiere jetzt ein Gesetz, mit dem ich gar nichts zu tun habe, von dem ich auch keine Ahnung habe. Das sich vielleicht auch Franziska Giffey ausgedacht hat, das ist nämlich das Wachstumschancengesetz.
Es heißt ja nicht gutes Wachstumschancengesetz.
Ja, aber Chance, das ist so die FDP-Übersetzung von gut. Alles, was eine Chance ist, ist immer gut.
Ah ja, okay.
Deswegen, also
das ist halt nicht dieser schöne Kindergartensprech von Franziska Giffey.
Genau, und auch die Stimme von ihr. Wobei, Lindner hat auch eigentlich eine sehr absurde Stimme, muss ich immer wieder feststellen.
Ich finde es eigentlich relativ okay. Also mir schießt jedes Mal die Milch ein, wenn ich ihn höre.
Ja, der hat ja immer da wird ja jedes Wort ganz deutlich ausgesprochen, als ob es ein ganzer Satz wäre. Er ist immerhin nicht so stockend wie so ein Roboter wie Hendrik Wüst, sondern aber der denkt sich einen Satz vorher aus und sagt ihn dann, aber es ist trotzdem immer so, wie wenn jemand, ein Ausländer seit der Schulzeit Deutsch gelernt hat und das dann wirklich sehr, sehr, sehr perfekt spricht, also grammatikalisch perfekt und von der Aussprache, und diese Aussprache wird jetzt quasi, naja, also ich schweife ja.
Kennst du Russen?
Nee.
Ich kenne ein paar Russen und auch viele, die hier leben, und die sprechen, wenn die Deutsch sprechen, gut Deutsch sprechen, sprechen die akzentfrei und überperfekt und korrigieren dich in deinem Deutsch. Mhm. Weil das ist, ich habe was gegen zu sagen, die Russen sind so und die Deutschen sind so, aber es ist auffällig, dass zumindest das scheint irgendwie in der Erziehungsmentalität der russischen Bevölkerung zu liegen, dass wenn die was machen, machen sie es richtig. Und dann lernen die so gut Deutsch, dass die, oder vielleicht sagen wir mal Osteuropäer im Allgemeinen, habe ich da, also so Slawen, also auch Polen, bei Polen beobachte ich das, und bei Tschechen nicht so, die kommen voll lauter Bier trinken, nicht richtig zum Lernen, aber ansonsten ist es so, dass wenn du dich mit einem Russen unterhältst, der hier lebt und wirklich überperfekt Deutsch spricht, besser als du. Mhm.
Ja, so, ich wollte noch, aber das passt vielleicht, die Haushaltswoche und Christian Lindner. Also wir haben ja gesehen, dass Olaf Scholz mit einer Augenklappe im Parlament erschien. Und da kann man sich natürlich einen Kommentar verkneifen. Oder man kann es machen wie Christian Lindner am Rednerpult. Super Brüller.
Was?
Ich zitiere kurz.
Oh Gott, bitte nicht.
Ich freue mich, Sie alle zu sehen. Vertraute Gesichter, auch ein ungewöhnliches Gesicht hier im Plenarsaal. Mein Eindruck ist, das Sehfeld des Bundeskanzlers ist zeitweilig nach rechts begrenzt. Vermutlich beginnt es etwa vorne ab der Reihe der CDU-CSU. Vielleicht findet er demokratischen Trost in den nächsten Tagen darin.
Also nach dem Motto, Gott sei Dank haben Sie Augenklappe, müssen Sie scheiß AfD nicht sehen.
Ja, aber... Also die Grillen haben um die Wette gezirpt, also Superbrüller im Plenum.
Es ist auch sehr unangenehm. Ich hoffe, er hat es wissen vorher mit Olaf Scholz abgesprochen. Du, Olaf, pass mal auf, ich mach gleich einen Gag.
Ja, ich meine, es ist ja eher unangenehm für ihn, weil wenn man einen Gag macht, also wem ist das noch nicht passiert, auch beim Programm oder so, dann gibt es halt Gags, wo dann keiner lacht.
Ja, das kenne ich.
Und weißt du, dann kommt noch so ein Tumbleweed, so ein Heuballen, der hinter einem so über die Bühne huscht und so. Ja, das kann passieren, aber das ist ja mit Ansage. Es war vor allem auch nicht so kurz gefasst. Also, vielleicht findet er demokratischen Trost in den nächsten Tagen darin. Ja, also man kann, es ist immer die Grundregel, hinter eine Pointe immer noch was, noch einen ganz langen Satz dahinter setzen.
Genau, damit die Pointe schön versuppt.
Ja.
Schön mal, wie machst du das eigentlich? Das muss man so ein bisschen Nabelschau. Ich weiß, das soll man ja nicht machen, aber egal. Wenn du reimst, also wenn du ein Lied schreibst oder so, ist dir der Reim wichtiger oder dass die Pointe am Schluss ist?
Naja, im Idealfall beides. Und
ich rede nicht vom Idealfall.
Schon immer wichtig, dass der Reim auch stimmt. Also der Reim ist wichtig.
Ist ja eigentlich ganz wichtig, dass die Pointe am Schluss steht, weil wenn sie gut ist, lachen die Leute, und das, was danach kommt, hört ja dann eh keiner mehr.
Ja, bei Liedern ist es noch so ein bisschen so eine Ausnahme, weil da sind die Leute, also nach meiner Erfahrung, auch diszipliniert und hören zu bis zum Schluss, und dann, wenn ein Schlussakkord oder Schlusston ist, und dann wissen sie, jetzt kann ich lachen oder klatschen, und das ist auch fast immer, also da kommt ja dann auch immer so ein Applaus sogar, nicht nur Lachen.
Genau, weil egal wie gut oder schlecht das Lied ist, ihr klatscht dort immer.
Genau, weil es so eine, ja, jetzt ist Schluss, jetzt macht mal was. Und deswegen ist es bei Liedern gar nicht so wichtig, ob jetzt die Pointe wirklich das letzte Wort ist oder irgendwie durch eine Satzumstellung dann in der Mitte des Schlusssatzes ist und so weiter. Deswegen, aber wenn jetzt hinten was nicht Reimendes wäre, das wäre ja dann künstlerisch auch tatsächlich nicht so gut. Also da muss man dann wirklich sagen, die Pointe wird dann besser, wenn sie sich auch reimt. Und
genau, also man kann notfalls immer der Idealzustand.
Ein Synonym suchen, eine Satzumstellung und so weiter, dass es dann doch passt. Also das ist mir, glaube ich, noch nie passiert beim Dichten, dass ich jetzt irgendwie gedacht habe, oh, so wie es jetzt gedichtet ist, ist es nicht mehr lustig. Weil dann, also wenn das vorkommt, dann muss man zum Beispiel die Strophe streichen, wenn es nur eine Strophe ist, um die es geht. Oder man muss halt wirklich weiterdenken. Man darf dann nicht aufgeben.
Genau. Ist immer, wir sitzen immer da, mein Bruder und ich da, und das ist Lösung 1b.
Ja, manchmal hat man ja tatsächlich auch eine Auswahl an ungefähr gleich guten also Varianten. Du musst dann selber überlegen, fragt vielleicht andere.
Was?
Ja, also meistens entscheide ich das schon selber.
Um zum Thema zurückzukommen, ich fand, möchte den Kollegen Ehring hier mal an der Stelle zitieren. Der sagte, Lisa Paus sagte, sie braucht 10 Milliarden. Christian Lindner sagte, ich gebe maximal 2 Milliarden, haben sich in der Mitte geeinigt bei 2,2 Milliarden. Fand ich sehr lustig.
Ja, aber die wusste ja auch wochenlang gar nicht, wie viel sie braucht. Und das war ihr auch scheißegal. Sie ist zwar Haushaltspolitikerin, sie war ja immer seit Jahren so eine der wichtigsten Grünen im Bundestag, die halt da beteiligt waren an den Verhandlungen. Aber da war doch relativ viel Unkenntnis im Spiel.
Also den Eindruck hast du auch, ne? Dass du so, der wie viel brauchst du denn? Pff, ja, die Antwort ist ja.
Naja, und natürlich kann man das, sind Haushaltssachen immer Verhandlungen. Das heißt, wie viel sie braucht und wie viel sie kriegt, ist ja auch nicht das Gleiche, und am Ende hat es trotzdem, also oder am Ende muss es ja trotzdem irgendwie reichen. Und das ist halt so, hat auf mich so den Eindruck gemacht, so Wirtschaftspolitik ist mir scheißegal, Wachstumschancengesetz, das klingt ja schon nach FDP, da will ich mal reingrätschen und es blockieren. Und die Geschäftsordnung der Bundesregierung sagt ja, das war nicht immer so, aber die sagt, dass ein Gesetz einstimmig beschlossen werden muss. Ist vor allem dem geschuldet, dass die drei Parteien ja ungleich viele Sitze im Kabinett haben, und man will jetzt, eigentlich könnte man auch reinschreiben, es muss jede Fraktion, jede beteiligte Partei muss halt mehrheitlich dieser Sache zustimmen, aber das ist wahrscheinlich auch dann lieber einstimmig, und meistens klappt es ja, außer wenn jemand sagt, nee, also ihr denkt ja immer nur ans Geld verdienen, euch mache ich jetzt mal ein bisschen Ärger. Und das zeigt halt auch so eine Haltung, so, dass die Paus mal das Fenster aufmacht und guckt, was draußen los ist, nämlich zum Beispiel Rezession seit einem Dreivierteljahr oder seit eigentlich fast einem Jahr ist eine Rezession. Ständig, ja, und umgekehrt wird ständig mehr Geld ausgegeben für Energie, für Inflation, ja, für irgendwelche Grundsicherungen. Und da muss man einfach sagen, es gibt halt einen Unterschied bei Staatsausgaben zwischen Alimenten und also Alimentation und Investition. Also Investition heißt, etwas wird bezahlt, was sich aber später auszahlt. Das heißt Straßen. Da sind dann weniger Baustellen, die Leute haben weniger Arbeitszeit, die sie auf der Straße verbringen. Dann Schulen, davon können die Leute einen Beruf ergreifen und so weiter und zahlen dann höhere Steuern zurück. Das sind alles
andere
ist
Alimentierung, ja.
Ziemlich alles andere. Ja, bei der Bundeswehr muss man noch schauen. Da würde ich auch zurzeit sagen, alles, was die Bundeswehr sich sinnvoll kauft, ist eine Investition dafür, dass wir nicht angegriffen werden. Oder dafür, dass wir dann auch unsere Partner schützen in der NATO.
Du, ich glaube ganz ehrlich, wenn irgendjemand auf die völlig absurde Idee kommen sollte, Deutschland anzugreifen, denkt keiner darüber nach, wie gut unsere Armee ist.
Ja, genau. Also dann, ja, das hat eben den Grund, dass Deutschland eben seit Jahrzehnten der NATO angehört und sich über sowas dann eben keine Gedanken gemacht hat.
Genau. Und aber ich glaube, dass das tatsächlich immer noch so ist.
Ja, immerhin, jetzt seit diesem Jahr gibt es ja zum allerersten Mal eine dauerhafte Stationierung deutscher Soldaten im Ausland, in Litauen. Also wir machen jetzt das, was die Briten und Amis und Franzosen seit schon immer bei uns gemacht haben, nämlich einfach ja, beschützen oder ja, mithelfen. Naja, aber das führt jetzt zu weit. Ich wollte nur sagen, Investition und Alimentation und alles, was das Familienministerium außerhalb des Frauensektors macht. Ich weiß auch nicht, was zum Beispiel was die, das Wort, also wir haben ja das BMFSJF. Jetzt habe ich es hoffentlich richtig gesagt. FSJ. Ja, nee, tatsächlich, also beim Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.
Oder wie Gerhard Schröder sagen würde?
Für Gedöns, ja.
Gedöns.
Das Bundesgedönsministerium. Und Familien, Jugend und Senioren sind ja, ja Bereiche der Bevölkerung, wo man was reingeben muss, die selbst kein Geld aus sich heraus verdienen. Natürlich kann ein Senior auch Geld verdienen, aber das, die, sozusagen die Rente und alles, was damit zu tun hat, das muss das Ministerium dann bezahlen oder veranlassen. Und Frauen ja, ist also, ja, also, ist ja bitte, nicht was, also du kannst ja nicht zum Amt gehen und sagen, ich bin eine Frau, gib mir mal Geld. Das ist der einzige Posten in dieser ganzen, in diesem ganzen Ministerium, der eigentlich da gar nicht reinpasst, weil es ja nicht um ja, irgendwie um eine Alimentation geht.
Ja, Moment, ich wäre bei der Rente würde ich aber bei der Rente würde ich vielleicht nochmal das ein bisschen rausnehmen, weil da es nicht um Alimentation geht, weil die Rente ist ja eine Versicherung. Also sprich, das ist ja nicht Alimentation. Nee, es natürlich. Ist zwar nicht so, dass du was einzahlst, was du am Ende wieder rauskriegst, so ist es sicherlich nicht, aber es ist in dem Sinne keine Alimentation.
Weil Hartz sie nicht vom Staat kommen.
Ja. Genau. Hartz IV ist eine Alimentation, klar, aber bei der Rente würde ich definitiv sagen, nee, das ist einfach eine Versicherung. Das ist was anderes.
Ja, wie gut die funktioniert und wie sicher sie ist.
Das ist jetzt hier nicht das Thema.
Genau. Genau, aber dass man Rentner in irgendwas noch alimentiert, ist nicht ausgeschlossen. Also es ist jedenfalls eine Gruppe, um die man sich kümmern muss. Oder um die man sich eben, weil man als Staat nett ist, sich kümmern muss. Und das ist halt bei
den Frauen... Ja, die verwaltet werden muss, sagen wir mal so.
Verwaltet werden. Und bei den Frauen geht es ja eher um Verbesserung von Chancen, um Ermutigung und so weiter. Eigentlich gehört das Frauenressort ins Arbeitsressort als Teilbereich und nicht in dieses Gedönsministerium, weil es eben kein Gedöns ist, weil die Frauen als einzige dieser Gruppen ja auch keine Minderheit sind, sondern die genau. In Deutschland zumindest die Mehrheit der Bevölkerung.
Das zeigt ja interessanterweise, wie das immer noch gesellschaftlich gesehen wird. Ne?
Ja, es wird als Minderheit
also,
gesehen.
Wir mal, hat in diesem Ministerium, Tillmann, ich weiß doch immer alles Lucke, oder wenn ich es nicht weiß, recherchiere
ich
es bis nächste
Woche nach.
Ich ahne
die Frage schon. Und werde
hat es jemals einen Mann gegeben, der Gedönsminister war?
Ja. Und wir machen jetzt ein Quiz. Es gibt Freikarten zu gewinnen. Nein, also...
Nein, genau, für diesen Podcast.
Genau. Ja, Heiner Geißler.
Ach, wann? 1950?
In den 80ern, also nach dem Machtwechsel. Und zwar von der CDU. Der war aber auch noch, jetzt kommt's, der war gleichzeitig auch noch Gesundheitsminister und CDU-Generalsekretär. So, und so wichtig war das für ihn.
Okay.
Und irgendwann hieß es, jetzt wollen wir aber ein bisschen mehr, oder da haben vor allem die CDU-Frauen darauf gedrungen, dass sich dieser Zustand ändert. Es gibt den wunderbaren Dokumentationsfilm Die Unbeugsamen, der vor einiger Zeit im ZDF lief, wahrscheinlich immer noch verfügbar ist, wo es um die Frauen in der früheren Bundesrepublik ging, die sich halt in der Politik die Macht erkämpft haben. Und da haben die, ist den CDU-Frauen um Renate Hellwig vor allem, die damals sehr wichtig war, das zu verdanken, dass der Kohl ein neues Ministerium oder also das mit einer neuen Person besetzt hat und zwar nicht jemanden, der noch nebenher ein anderes Haus verwaltet und zwar Rita Süssmuth kam dann ins Spiel.
Genau.
Und die war ja dann wirklich auch das genaue Gegenteil von Kohl und deswegen musste sie auch möglichst schnell weg, musste Bundestagspräsidentin werden. Also das ist eine ganz andere Geschichte, gab tatsächlich einen Mann und es gab das Frauenressort kam dann auch erst, muss ich sagen, kam auch erst dann in den Namen rein, als die Süssmuth dran war. Also streng genommen gab es nie einen männlichen Frauenminister, sondern nur einen männlichen Familienminister. Davor übrigens ein schöner Name, Franz Josef Würmeling.
Oh Gott.
Und der war auch Familienminister. Und
von dem
gab es ja, lange Jahre, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, den sogenannten Würmeling-Pass. Das war, dass kinderreiche Familien billiger Bahn fahren dürfen. was heute wahrscheinlich, heute ist die Regelung ein bisschen abgewandelt und das heißt, kinderreiche Familien müssen unbedingt im Ruheabteil der Bahn fahren, dann dürfen sie es. Das scheint mir nach eigener Beobachtung sich gewandelt zu haben.
Hä?
Nein, das ist jetzt ein kleiner Scherz von mir, den muss ich erklären, wie Lindner.
Genau.
Du fährst ja nicht Zug, aber...
Nee, weil es mir einfach zu teuer ist.
Ne, und wenn man mal irgendwo ganz ruhig sitzen will, wo muss man sich hinsetzen? Ins Familienabteil, weil da sitzt keiner. Die sitzen nämlich alle im Ruheabteil.
Das verstehe ich jetzt gerade. Was ist das Ruheabteil?
Ruhebereich. Da steht ganz groß, in allen Sprachen steht, bitte ruhig sein. Das ist meistens ein oder in langen ICEs auch zwei Waggons, ganze Waggons, wo man einfach nichts sprechen oder dudeln lassen sollte, damit Leute ihre Tätigkeit in Ruhe tun können. Also was sie dann machen können. Und das wird eigentlich nie beachtet. Und vor allem von irgendwelchen Familien oder halt von Assis, was auch immer.
So wollte ich gerade sagen, kinderreiche Familien sind nämlich alles Assis. Das hat Tilman Lucke jetzt hier gesagt.
Zumindest auf jeden Fall dann, wenn sie im Ruheabteil sitzen. Also nicht, wenn sie ganz planmäßig da sitzen, wo tatsächlich, ja, es gibt auch Familienabteile. Naja, so. Das, noch
und
mal
da sitzt aber nie einer, deswegen hat man da seine Ruhe. Jetzt habe ich den Gag verstanden, Tim.
So, okay, also das fällt mir, das ist gut, dass du das jetzt, gut, dass das jetzt passiert, denn wenn ich auf der Bühne Bahn-Gags mache oder Sachen, also nicht nur die Bahn kommt zu spät, weil das ja jeder weiß, aber so interne, also sagen wir mal Gags, die man als Bahnfahrer erlebt und als Bahnfahrer, die dann auch sehr einfach zu verstehen sind. Und wenn ich in manche ländliche Gegenden komme, dann ist tatsächlich, dann kommt dieser Tumbleweed und die Grille, weil keine Sau Bahn fährt. Ja? Nicht mal das Deutschland-Ticket hat oder auch dieses 9-Euro-Ticket, fast niemand. Das frage ich dann auch immer ab und dann staune ich, weil ich ja so aus dem städtischen, urbanen Milieu komme, wo das eigentlich das Normale ist. Aber es gibt diese Leute und man muss irgendwie, man muss es wissen, um zu verstehen, dass es, dass die Verkehrswende nicht kommen wird.
Naja, Moment. Also es ist einfach das Problem, dass wir, ich habe ja sowohl ein bisschen urbanen Hintergrund, also weil ich meinen Großteil meines Tages mich in einer Großstadt wie Magdeburg aufhalte, wohne aber auf dem Land. Und ich habe weder das 9-Euro-Ticket gehabt, noch das 49-Euro-Ticket. Nicht, weil ich es nicht nutzen wollen würde. Ich fahre sehr gern Zug und ich fahre sehr gern Bahn. Aber ich mache es nicht, weil es nicht geht. Ja, also Zug weiß ich nicht, aber es fährt von Egel nach Magdeburg, fährt viermal am Tag Bus.
Ja.
Und zwar ungefähr, also der gute Bus viermal. Ansonsten bist du anderthalb Stunden unterwegs. Mit dem Auto brauche ich 20 Minuten. Der Bus führe eine halbe Stunde, wäre okay. Aber der fährt viermal am Tag und wenn ich in diesem Bus fahre, was ich ja schon ab und zu mal gemacht habe, fühle ich mich wie ein sehr reicher Mann in einer sehr reichen Limousine, weil außer mir ist nur noch der Busfahrer mit drin. Und das kann ich schon verstehen.
Ja.
Es ist so eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Da die Busse so sporadisch fahren, nutzt die Busse natürlich auch keiner. Und dadurch, dass sie keiner nutzt, fahren sie halt so sporadisch. Kannst du mir bitte noch mal ganz kurz sagen, wie diese Dokumentation hieß?
Die Unbeugsamen.
Weil wenn die noch drin ist, ich gucke gerade mal, ich bin gerade in der ZDF-Mediathek,
okay.
Würde ich die
Ich werde mal weiterreden und wir sind ja eigentlich schon bei unserer fast halben Stunde angelangt. Es gibt noch Sachen zu vermelden von der letzten Woche. Also wir haben ja letzte Woche über Hupsi gesprochen, den ehrenamtlichen NSDAP-Vorsitzenden von Rottenburg an der Laber.
Das heißt übrigens wirklich so, ja? Ich dachte immer, das ist ein Gag.
Genau. Müsste eigentlich da heißen Rottenburg an der Hetze, weil dort anscheinend alle so sind. Also diese Bierzeltauftritte ist ja wirklich, die jetzt in der Wahlkampfzeit gemacht werden. Überall in der Bierzeltsaison, da steht ja irgendwas und dann weiß man, es ist ein Bierzelt. Und dann und Hubert Aiwanger kennt jedes persönlich und zieht da durch und sagt, der Holocaust wurde missbraucht, um mich zu vernichten. Ja, also
so.
Kleines Geheimnis, es wurden tatsächlich ein paar Leute vernichtet.
Eine Kleinigkeit von 6 Millionen.
Genau, also das muss er nicht wissen, ist egal. Er hat sich also, wie gesagt, jetzt gerettet. Markus Söder hat am Sonntag einen großen Showdown gemacht, eine Pressekonferenz. 11 Uhr sag ich, was los ist und da wusste man schon, das sickerte ja dann auch durch, er wird ihn nicht entlassen, denn wenn er ihn entlassen würde, dann wäre es nicht so ein offizieller Termin, wo er ihn dann, also das würde anders durchsickern, beziehungsweise es gäbe dann eine Presseerklärung, was auch immer. Also da war schon klar, es ist nichts. Und er hat ja dann auch ganz deutlich gesagt, das wäre nicht verhältnismäßig, ihn zu entlassen. Ja. Und ich habe jetzt auch gehört, Söder hat den Haftbefehl gegen Putin aus Den Haag hat er einfach gecancelt und sagte, das wäre nicht verhältnismäßig. Man muss auch ein paar Jugendsünden auch mal verzeihen können.
Genau.
Und deswegen alles wie immer. Und der kleine Gag dabei ist, dass Hupsi genau um 11 Uhr am Sonntag in einem Festzelt war.
Und also quasi in seinem Wohnzimmer.
Genau, das stand in der Süddeutschen Zeitung sehr ausführlich und hat also quasi Punkt 11 Uhr mit seiner Rede angefangen und in Anspielungen, nämlich, dass die Koalition fortgesetzt wird, auch nach der Wahl und so weiter, ganz deutlich gesagt, dass er nicht entlassen wird. Und 5 Minuten später wussten es dann auch die Leute in München in der Pressekonferenz. Also so viel auch zum Respekt vor seinem eigenen Chef, den er von vorne bis hinten verarscht, zum Respekt natürlich vor Mitmenschen, vor jüdischen Gemeinden und so weiter. Also das ist wirklich der letzte Wahnsinn, dass dieser Typ noch im Amt ist, aber da können wir nun mal nichts ändern.
Naja, die Frage, die sich mir ja dann immer stellt, ob ein Hubert Aiwanger zum Beispiel so gefährlich ist wie ein Björn Höcke.
Das weiß ich nicht, er kriegt zumindest die Zustimmung oder er ist beliebt bei, sagen wir mal, 40% der Deutschen und nicht nur bei 20. Also er ist sozusagen kriegt doppelt so viel Zuspruch. Also gab eine Umfrage, da haben ja ungefähr 40% der Deutschen gesagt, der soll entlassen werden. 40% haben gesagt, der soll bleiben und 20% haben gesagt, was ist der Holocaust? Ja,
genau.
Also letztlich war anscheinend die Bevölkerung nie mehrheitlich der Meinung, der soll gehen, egal was passiert.
Also wir sind uns aber, glaube ich, beide einig, dass Björn Höcke darf man ja offiziell gerichtlich bestätigt als Faschisten bezeichnen. Und bei Hubert Aiwanger ist das ja noch nicht passiert, aber theoretisch, also.
Da würde ein Gericht wahrscheinlich sagen, man darf ihn seit dem Erwachsenenalter als Demokraten bezeichnen, so wie er es selber macht. Es war ja so eins der vielen verunglückten Zitate. Also an dieser Affäre ist ja alles absurd. Der musste ja dann diesen Fragenkatalog beantworten und
Unglaublich ist.
Die Hälfte der Fragen hieß, ich kann mich nicht erinnern. Und die andere Hälfte hieß, das war ein sehr einschneidendes Erlebnis für mich. Also es widerspricht sie natürlich komplett und es ist auch gelogen. Und dann das mit dem Bruder, da staune ich, dass das so gut durchging, weil jeder ahnt, dass das gelogen ist. Das ist wie im Tatort, wenn irgendwie ein Kind dann am Schluss sich als Mörder entpuppt, das kommt im Tatort ja sehr, sehr oft vor, wie in der realen Welt auch, und dann kommt immer die Mutter und lügt noch ein Geständnis herbei in den letzten 5 Minuten und alle wissen, und dann wird das noch kurz nach einem Detail gefragt, Täterwissen, und dann gibt es die falsche Antwort und dann, ja, hören Sie mal auf zu lügen, und dann wird das irgendwie alles so hingebügelt, ach, das Kind ist minderjährig, Jugendsünde und so weiter. Also letztlich könnte Hubert Aiwanger als 17 oder 16, er war 16, habe ich nochmal nachgeschaut, er hat gesagt, er war 15, ist natürlich gelogen gewesen, sieht harmloser aus und deswegen, ja, es ist ein Wahnsinn, und dass es so durchgeht. Ich habe vorhin schon gesprochen von der Familienministerin, die ja bis letztes Jahr Anne Spiegel hieß. Die hat den Holocaust nicht verharmlost und musste deswegen zurücktreten.
Genau. Ja, das ist halt ein Unding, aber es ist halt Bayern. Ich glaube aber tatsächlich, dass das seine Chancen, also Söders Chancen, nicht Aiwangers Chancen, Kanzler zu werden, jetzt tatsächlich doch nochmal ein bisschen nach unten gedrückt hat.
Na klar. Also im Rest von Deutschland kann man sich sowas nicht leisten, aber es ist halt, man hat es ja gesehen in dieser Volksfestsaison, aber da kommt natürlich auch nicht die deutsche Normalbevölkerung zu so Volksfesten, sondern da kommen ja mehrheitlich dann die rechts- und konservativ eingestellten normalen Bürger, wie sie sich selbst nennen, die kommen dahin, trinken ihr Bier und jubeln über jeden Scheiß, den man da vorne sagt.
Nein, nicht
real. Das ist jetzt nicht eine repräsentative Meinungsumfrage, sondern das ist einfach diese Festzeltsaison. Wenn man jetzt eine Wahlkampfrede irgendwo anders ohne Bier machen würde, dann würden ja bestimmte Leute auch gar nicht kommen.
Ja, naja, das Problem ist halt einfach, dass dieses Selbstverständnis dieser Menschen von wegen, ich habe recht, also dieses, was sie als normal empfinden. Ja, und das ganz viele, und das sind ja auch die laut rumschreien, dass ja endlich mal wieder alles normal ist. Also wie gesagt, allein schon den Satz, wie hat das genau formuliert, wir normal denkende Menschen müssen uns die Demokratie zurückholen. Nein, wie hat das gesagt?
Die schweigende große Mehrheit.
So, ja.
Dumm nur, dass die gar nicht geschwiegen haben, sondern gepöbelt und gebrüllt, ja.
Ja, genau.
Und eigentlich müsste ja Söder dem Aiwanger persönlich auch deswegen das übel nehmen, die waren ja auf derselben Heizungsdemo im Juni in Erding und Söder wurde ausgebuht, nämlich nicht wegen der Heizungen, da sind sie sich ja einig, dass sie es scheiße finden, sondern weil Söder damals für die Impfpflicht, für Corona-Maßnahmen war und so weiter und weil auf diesem Platz in Erding ja nur sozusagen so nachtragende Arschlöcher von früher, weil was alles nicht in Ordnung war. Und weil Söder eben auch für die Waffenlieferungen ist an die Ukraine und das will man ja in solchen Kreisen auch nicht. Also das heißt, der Söder hat sich da einfach verirrt und wird sich im Nachhinein gedacht haben, oh, was für ein dummer Fehler. Und Aiwanger war der große Star dieser Demo. Eigentlich hätte er ihn schon aus diesem Grund einfach rausschmeißen müssen. Naja.
Aber um mal ganz kurz vielleicht nochmal auf die Demo, also ich meine, die wurde ja von Monika Gruber organisiert, da haben wir auch damals schon drüber gesprochen, aber wenn du in Bayern eine blonde, attraktive Kabarettistin in mittleren Jahren bist, ist es ja wohl offensichtlich klar, dass du dann irgendwann mal abrutschst, oder?
Ja, das haben wir man ja, könnte schon, ja sagen, schon öfter.
Man könnte ja nicht mal sagen, Monika Gruber ist die Lisa Fitz von Bayern, weil Lisa Fitz ist ja auch Bayern.
Ja, das... Ja, statistisch genau. Würde man sagen, die blonden Kabarettistinnen aus Bayern sind schlecht, aber das müssen wir tatsächlich, will ich hier nicht gesagt haben, weil es sicher noch andere Kolleginnen gibt. Aber genau. Da müssen wir jetzt kein neues Fass aufmachen. Diese Gedankenwelten, okay, die sind so krank. Und wahrscheinlich gehört die Gruber auch zu denen, die sagt, ach was, Holocaust und so weiter, Vergasung, das ist doch alles nicht so wild. Traurig das halt der Zustand und es wird tatsächlich, glaube ich, traurig am Wahlabend mitzuerleben, dass die Freien Wähler dazu gewinnen. Die stehen ja jetzt tatsächlich in Umfragen auch dazu gewonnen, dass die CSU eben so stark bleibt, wie sie ist und
Ja, aber auf wessen Kosten geht denn das denn? Am wenigstens hoffentlich auf Kosten der AfD.
Nicht so sehr, sondern eher auf Kosten der Grünen, der SPD und der FDP. Die steht natürlich unter 5% in den Umfragen. Also das ist wirklich traurig, dass sozusagen die Leute, die in Berlin den Laden am Laufen halten. Bayern brüstet sich ja damit, das einzige Bundesland zu sein, wo keine Ampelpartei mitregiert. Dafür ist in der Bundesregierung kein Bayer. Edge. ist irgendwie alles traurig, dass man eben nicht, dass man so abgestraft wird für so Behauptungen. Jetzt morgen kommt ja das Heizungsgesetz in den Bundestag. Nach dem Ende der Haushaltsdebatte hat man es noch rangeklatscht. Das wird durchgehen. Man hat auch tatsächlich nichts geändert am Text, obwohl das Verfassungsgericht ja gesagt hat, diese 2 Monate sollen jetzt die Zeit sein, um noch was zu ändern. Aber die Ampelkoalition.
Naja, eigentlich hat das Bundesverfassungsgericht nur gesagt, dass das endgültige Gesetz sozusagen zu kurz war.
Genau, also um den Inhalt ging es nicht. Und deswegen ist es ja auch, ist auch in Ordnung, wenn es nicht geändert wird. Denn damit befasste sich ja auch diese Entscheidung nicht. Aber ab morgen ist es dann hoffentlich endlich abgeräumt und kann in Ruhe.
Und dann kommt Habeck in jeden Haushalt und reißt da persönlich die Gastherme raus.
Genau. Und wenn er bei Hubert Aiwanger in den Haushalt kommt, da wird er vielleicht noch ein paar Hitler-Devotionalien an der Wand hängen sehen.
Naja, er kann ja dann einfach die Heizungstherme nehmen und sie dem Aiwanger hinterrücks. So, wir rufen hier nicht zu Gewalt auf im Podcast, aber du hast mal was hast gesagt.
Aber zum Nachdenken, und da muss man wirklich sagen, wenn jemand von euch in Bayern lebt, überlegt euch mal an der Wahlurne, was Demokratie ist und was nicht.
Also ich glaube ernsthaft, wenn irgendjemand diesen Podcast aus Bayern hier regelmäßig hört, hat er in seinem Leben noch nicht CSU oder AfD oder Freie Wähler gewählt. Meine Meinung. Überzeugt mich vom Gegenteil.
Gut, soweit dazu. Ich habe es gibt noch eine ganz fröhliche Meldung aus der deutschen Politik, nämlich Rolf Mützenich ist wiedergewählt worden als SPD-Fraktionsvorsitzender und ist damit, man höre in Staune, der längst amtierende Fraktionschef der SPD seit Hans-Jochen Vogel, also seit dem Pleistozän.
Oh Gott.
Was über 4 Jahre schon mal, also er hat 4 Jahre durchgehalten. Und
ist jetzt, war keiner länger?
Ja, es gibt die Ausnahme, dass Peter Struck 2-mal knapp 4 Jahre dran war. Also der ist natürlich länger, aber nicht am Stück. Der musste ja
dann... Da war irgendwie Ludwig Stiegler oder so zwischendurch.
Genau,
ne?
Du kennst den noch sehr gut. Der mit dem roten Pullover.
Ja, genau. Ein Bayer, deswegen.
So, also das ist herzlichen Glückwunsch an unseren guten Freund, an meinen guten Freund Rolf Mützenich.
Deinen besten Freund, das ist dein Lieblings-SPD-Politiker.
Der soll mal wieder was sagen, dass ich nicht immer im Podcast nicht immer auf Aiwanger rumhacken muss, sondern ich möchte auch mal auf dem guten alten Russland-Freund Rolf Mützenich rumhacken.
Sag mal, das ist der kommt aus NRW, ne? Mützenich, das klingt ja so, das klingt ja
so. Das klingt wie Jürzenich und ja, genau. So. Ja, kommt aus der Kölner Gegend. Und dann gab es noch eine, im nächsten Jahr stehen ja in Mexiko Präsidentschaftswahlen an.
Oh Gott, ist das spannend.
Da gibt es eine Partei, die heißt, das ist eigentlich ein cooler Name, Partei der institutionalisierten Revolution.
Wow.
Und die haben eigentlich
fast... Lass mich raten, das sind Kommunisten.
Nee, tatsächlich, die sind, die sind halt, sagen wir mal, versteinert. Sie sind weder konservativ noch Kommunisten, sondern sie sind halt so, sie sind die CSU Mexikos.
Ah.
Haben also fast immer regiert, zurzeit allerdings nicht. Zurzeit sind sie Opposition und jetzt wollen sie wieder regieren und haben eine Präsidentschaftskandidatin aufgestellt, Xochitl Galvez, also so eine Eingeborene, und die ist ganz cool, oder zumindest gibt es im Internet ein schönes Video, wie sie, also sie ist Senatorin, und letzten Dezember ging es um eine Wahlrechtsreform, eigentlich es ging um eine Lappalie, also die Einführung von Wahlcomputern, und das findet sie nicht gut. Sie nennt das, es ist ein veraltetes oder ein rückschrittliches Gesetz und kam im Dinosaurierkostüm in den Senat mit einem Schild, das hier, wo drauf steht Jurassic Plan. Also
aha. Oh Gott, echt?
Ja, also wollte sogar noch als Rednerpult, das wurde dann irgendwie verhindert, aber ja, auf die können wir uns freuen, falls sie gewinnt. Und ich erinnere mich, kennst du auch noch diese Szene bei der britischen Unterhauswahl 2017? Also das ist ja in Großbritannien gar nicht unüblich, dass so Fantasiekandidaten einfach bei Wahlen mitmachen, in einzelnen Wahlkreisen. Meistens melden sie sich in dem Wahlkreis der Premierministerin damals an, also Theresa May, und dann stehen die ja dann kommt die Wahlleiterin von dem Wahlkreis und verkündet wirklich auf die Stimme genau das Ergebnis, das dauert ewig, und dann gibt es halt, und erst dann ist klar, wer gewonnen hat, und dann stehen die in einer Reihe, und war halt so witzig, da gab es sogar drei Fantasiekandidaten, das waren Elmo aus der Sesamstraße, Howling Lord Hope, also irgendwie so ein, was weiß ich, so ein Opa im Elvis-Kostüm. Und dann gab es am erfolgreichsten mit fast 300 Stimmen war Lord Buckethead, also Lord Eimerkopf. So ein schwarz angezogener, bisschen wie Darth Vader, nur mit Eimer. Und die standen alle neben Theresa May. Ich fand es einfach, guckt es mal auf YouTube an, es lohnt sich nach wie vor. Also auf der einen Seite diese absurde Fantasiefigur mit dem unpassenden Körper, den ungelenken Bewegungen, die allein durch ihre Existenz das System ad absurdum führt. Naja, und auf der anderen Seite Lord Buckethead.
Ja, ein uraltes Kabarettding, ne? Spielt Österreich gegen Kamerun. Auf der einen Seite wilde Riten, exotische Menschen, auf der anderen Seite Kamerun.
Ja.
So, warte, ich habe das gerade gegoogelt. Ja, da gibt's Bilder. Googelt mal Theresa May Elmo oder Theresa May Buckethead, dann findet er da Fotos. Ja. Ich stelle es jetzt nicht in die Shownotes, das könnt ihr selber googeln, wenn er da
Interesse dran hat. Ja, das ist ein bisschen Hausaufgabe. Also genau. Das soll es noch als kleine lustige Meldung gewesen sein.
Also wie gesagt, die Doku habe ich über die CDU-Frauen, die Unbeugsamen, habe ich unten in den Shownotes verlinkt.
Ach, schön.
Ansonsten guckt da bitte rein, also es klingt wahnsinnig spannend. Wird da auch über 97 wird da nicht mehr geredet, ne?
Nee, das behandelt fast ausschließlich die Zeit vor 1990.
Ja. Weil 1997 mussten sich ja die CDU-Frauen mit sämtlichen anderen Fraktionen im Deutschen Bundestag verbünden, um die Vergewaltigung innerhalb der Ehe unter Strafe zu stellen. Was ich an sich schon krass finde, was ich aber noch viel krasser finde, ist, bis 1997, in diesem Jahr habe ich Abitur gemacht, dass bis dahin Vergewaltigung innerhalb der Ehe legal war oder zumindest nicht strafbar.
Ja, und die Argumente, die dann am Rednerpult für die Ablehnung oder also gegen das Gesetz kamen, sind auch heute noch sehr gruselig. Das harmloseste dieser Argumente war ja übrigens, dass man dann irgendwie, was waren das eigentlich, dass die Frauen sozusagen dann den Unfrieden in die Ehe bringen,
genau.
Wenn sie jetzt juristisch drohen können. Also das
genau, kann weil man ja weiß, sobald zwei Menschen heiraten, gehört die Frau dem Mann.
Ja, sie ist ihm beigetreten. So.
Genau. Nee, geil fand ich einfach das Argument, die Abtreibung, das ist wegen der Abtreibung. Also eine Frau könnte sich darauf berufen, dass sie vergewaltigt worden ist und dann kann sie abtreiben. Wo ich so denke, haltet doch mal alle die Fresse. Keine Frau wird sich doch jemals freiwillig sagen, du übrigens, ich wurde vergewaltigt, das Kind muss weg. Also das ist so... Übrigens in Bayern, bloß mal so, ein Freund von mir wohnt in Bayern und Freund, naja, also jemand, der sich nicht weigert, mich zu kennen, sagen wir mal so. Der wohnt in Bayern und ist Ossi und seine Frau kommt auch ursprünglich aus Dresden oder aus der Nähe von Dresden. Und die sind da halt, irgendwann sind die da in Bayern gelandet. So. Und seine Frau hat ein Gewerbe angemeldet, weil die ist Physiotherapeutin und hat ein Gewerbe angemeldet und hat das auch da so im Landkreis. Und dann kam irgendwann ein Brief zurück an ihn, dass das Gewerbe seiner Frau jetzt angemeldet ist und er bitte zustimmen soll oder so ähnlich in dem Dreh. Also in Bayern ist es tatsächlich immer noch irgendwie so, dass der Ehemann zu entscheiden hat, was die, also zumindest behördlich irgendwie, also genau weiß ich es auch nicht mehr, aber es ist allein schon ein Unding, dass die Frau ein Gewerbe anmeldet und dass die Gewerbeamt schreibt den Mann an. Das ist, das scheint also heute immer, also das ist jetzt auch schon wieder 10 Jahre her.
Da arbeitet aber, vielleicht ein weiterer Bruder vom Aiwanger im Gewerbeamt.
Wahrscheinlich, ja.
Ein ganz normaler, wie er sich selber nennen würde, ganz normaler Mensch. So, damit sind wir aber tatsächlich am Ende und hoffen, dass Hubert Aiwanger nicht in der Nähe von der Hauptstadt irgendwie in ein Flugzeug steigt und dann nicht wieder runterkommt. Das wäre eigentlich noch ein Ausweg für Söder. Und ehrlich gesagt, ein gewisses Grinsen könnte ich mir da nicht verkneifen.
Hallo.
Das soll es an Gehässigkeit jetzt erstmal gewesen sein.
Wenn euch noch gehässigere Sachen einfallen, schreibt doch bitte an luke@hengstmanns.de per E-Mail, kommentiert vielleicht unter diese Folge luke.hengstmanns.de oder schreibt eine sympathische WhatsApp an 0391 40 255 40.
Das soll es gewesen sein und dann hören wir uns nächste Woche am 14. September wieder. Bis dahin dir eine schöne Woche, Sebastian. Tschüss.
Und dir auch, Timon. Tschüss.